I think it's really very fulfilling having done such a lot in my life musically. And it's also pretty amazing to see the effects it's had on music generally through the years.
David Bowie sagte dies 2003, es sei sehr erfüllend, musikalisch in seinem Leben so viel getan zu haben, und es sei für ihn erstaunlich zu erleben, welche Auswirkungen das über die Jahre auf die Musik allgemein gehabt habe. Einiges aus seinem musikalisch erfüllten Leben soll nun zu hören sein. Einsame Pop-Ikone, Verwandlungskünstler und ewiges Rätsel. Oder Nachrichten aus einem schillernden Musikuniversum. Zum Tode von David Bowie, Teil 2. So lautet die Überschrift dieser Kramladenstunde von und mit Volker Rebell. Bowie wird vornehmlich als Performer, Stilikone und Chamäleon verstanden und gewürdigt, wobei die Bowie-Kenner beim Begriff Chamäleon sofort aufschreien. Schließlich habe sich Bowie niemals wie ein Chamäleon seiner Umgebung angepasst, sondern ganz im Gegenteil selbst Maßstäbe gesetzt. Doch David Bowie war mehr als nur einer der größten Performer der Popgeschichte, mehr als nur Stilikone und Verwandlungskünstler. Er war ein risikofreudiger musikalischer Innovator, ein herausragender Gestalter von künstlerisch ambitionierten Videos. Er war ein großartiger Songschreiber, ein Sänger mit fast Heldentenor großer und wandlungsfähiger Stimme. Daneben auch Schauspieler, Maler, Designer, außerdem ein Geschäftsmann, der im Pop-Business neue Wege ging. Er war Kunstsammler, Synästhetiker und so weiter. Er umgab sich selbst mit der Aura eines kühlen, distanzierten Stars, eines genialen, avantgardistischen Künstlers, der nicht so ganz von dieser Welt zu sein schien, der jedenfalls nicht mit herkömmlichen Pop-Kategorien zu fassen ist. Von all dem handelt Teil 2, der David Bowie-Hommage im Kramladen. Diesmal mit recht viel Information und aus Zeitgründen deshalb nicht immer ausgespielten Songs. Bowies außergewöhnliches Vermächtnisalbum Black Star ist in mehr als 20 Ländern an die Spitze der Charts geklettert. New York, die Stadt der letzten Lebensjahre von David Bowie, hat ihm zu Ehren den 20. Januar als David Bowie Gedenktag ausgerufen. Sein Andenken wird zweifellos präsent bleiben und das in unterschiedlichen Formen. Im Bewusstsein, dass ihm nicht mehr viel Zeit bleiben sollte, hat David Bowie für sein Album Black Star einige teils verstörende und doch großartige Songs und Videos inszeniert, der Tod als Kunstwerk. Über das Leben und Sterben hat Bowie aber im Grunde schon immer Songs geschrieben, vom Rock'n'Roll Suicide aus dem Album von 1972 The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars über Dead Man Walking aus dem Album Earthling von 1997 bis You Feel So Lonely You Could Die aus dem Album The Next Day von 2013. Im Song Seven von 1999 singt Bowie I got seven days to live my life or seven ways to die.
I got seven days to live my life or seven ways to die. Seven days to live my life. Or seven ways to die. Seven.
Im gleichen Album Hours findet sich der Song Survive, in dem sich so etwas wie Bowies Unsterblichkeit andeutet, wenn er singt I will survive.
Oh my naked eyes, I should have kept you. I should have tried, I should have been a wiser kind of guy. I miss you. Give me wings, give me space, give me money for a change of face. Those noisy rooms and passion pants, I loved you. Where's the morning? said time is on my side. I've got ears and eyes and nothing in my life, but I'll survive your naked eyes. I'll survive.
Bowie singt I'll Survive und fliegt im Zeitlupentempo mit Stuhl und Tisch durch eine Designerküche im seltsamen und seltsam schönen Video zum Song Survive. Er wird auch seinen Tod überleben, natürlich. Einem seiner beeindruckendsten Songs des letzten Albums Black Star gab er nicht umsonst den Titel Lazarus. Die biblische Figur des Lazarus ist wieder von den Toten auferstanden. Auf dem Cover des Albums Hours, dem der gerade gehörte Song Survive entstammt, sieht man den weiß gekleideten Bowie auf dem Boden liegen, offensichtlich krank oder gar im Sterben liegend. Sein Kopf ruht im Schoß eines knienden, ebenfalls weiß gekleideten zweiten Bowie, der das Haupt des liegenden Bowie in der Hand birgt und der auf den am Boden liegenden mit ebenso sorgenvollem wie tröstendem Blick hinunterschaut, in einer Mischung aus Engel und Samariter. Auf der Rückseite des Albums ist Bowie gleich dreifach zu sehen, schwarz gekleidet, auf weißen Hockern sitzend, vor ihnen auf dem Boden schlängelt sich eine schwarze Schlange, Symbolik, wohin man schaut. Der Bowie-Biograf Uwe Wohlmacher schrieb schon 1984 über David Bowie, Zitat, »Er ist die Schlange, faszinierend und monströs zugleich, glatt und kalt und dennoch wärmesuchend, gebannt«, beobachten seine Bewunderer die zahllosen Häutungen, die ihn, den Genius, noch schillernder und noch größer hervortreten lassen. David Bowie gehört ohne Zweifel zu den wandlungsfähigsten Persönlichkeiten der internationalen Rock-, Show- und Filmszene. Auf Rock- und Theaterbühnen ist er ebenso präsent wie vor und hinter der Film- und Videokamera. Sein Interesse umfasst so gut wie alle Sparten der Kunst, Pantomime, Malerei, Grafik, Unterhaltungsmusik und Klassik. Kein Bereich, in dem er sich nicht schon versucht hätte. Bowie, der wie ein Schwamm kreative Einflüsse aus seiner Umwelt aufsaugt, der den Schlaf hasst und ruhelos zwischen den Großstädten der Welt pendelt, um jede neue Entwicklung, jede neue Modeströmung sofort aufzunehmen und für sich umzusetzen, dieser Mann hat es seinen Fans und Kritikern nie leicht gemacht, ihm zu folgen, ihn zu beurteilen. Soweit diese Bowie-Charakterisierung aus dem Jahre 1984, deren inhaltliche Einschätzung des Phänomens David Bowie aber noch immer aktuell ist. Ein wenig bekannter Song von ihm stammt aus dem Jahre 1986, ist textlich aber recht aktuell in der Beschreibung von Ängsten vor unheilvollen Ereignissen. Er beschreibt die Ängste vor dem Heraufziehen eines schrecklichen Sturmes. Es geht um die Furcht vor einem dritten Weltkrieg im Bowie-Song When the Wind Blows. Geschrieben für den gleichnamigen Animationsfilm When the Wind Blows, ein starker, aber kaum bekannter Song von David Bowie aus dem Jahre 1986. Wohin hat der Wind ihn getrieben? Wo mag er jetzt sein? I took a trip on a Gemini spacecraft, so lautet ein Song aus Bowies Album Heathen von 2002. Sein Interesse an Science-Fiction-Themen, seine Faszination für die Weiten des Weltall, für Phänomene im Universum, durchziehen seine gesamten Schaffensperioden von Space Oddity aus dem Jahre 1969 über Life on Mars aus Hunky Dory von 1971, über die Erfolgssingle Starman von 1972, dann Ziggy Stardust and the Spiders from Mars von 1972, Loving the Alien aus Tonight von 1985, Hello Space Boy aus Outside von 1995, Looking for Satellites aus Earthling von 1997 bis Dancing Out in Space aus dem Album The Next Day von 2013. Er galt vielen als der Star, der zu den Sternen strebt. Schließlich hat er sich als schwarzer Stern mit seinem letzten Album Black Star vom irdischen Leben verabschiedet. Und wie man weiß, wurde schon vor Jahren ein neu entdeckter Asteroid nach ihm benannt. In Spiegel Online stand kurz nach seinem Tod zu lesen, Zitat, dass David Bowie gestorben sein soll, ist wirklich ein geschmackloses Gerücht. Tatsächlich hat er sich auf den Weg zurück zu seinem Heimatplaneten gemacht. Er hat wohl einfach angefangen, sich hier unten zu langweilen. Zitat Ende. Für sein Album Heathen bearbeitete er, wie schon erwähnt, I Took a Trip on a Gemini Spacecraft, einen Song des skurrilen Psychobilly-Pioniers The Legendary Stardust Cowboy, der schon in den 60er Jahren eine ähnliche Vorliebe für Weltraumthemen hatte wie später David Bowie. Merkwürdigerweise wird das Raumschiff im Songtitel mal Spaceship, mal Spacecraft geschrieben. Bowie singt vom Spacecraft, mit dem er die Schatten des Jupiter passiert und dabei, Zitat, nur an dich dachte. Du hast dein Raumschiff betreten, ich das meine. Wir werden den Mond umkreisen und morgen Nacht werden wir Händchen halten unter dem Mondlicht. So heißt es im Text und schon startet das Raumschiff.
I took a trip on a Gemini spacecraft. Thought about you. I passed through the shadow of Jupiter and I thought about you. I shot my space gun. Boy, really felt blue.
I took a trip on a Gemini spaceship. David Bowie und das Weltall, das Universum. Ein großes Thema, das weit über Science-Fiction, Kosmos, Comics oder Weltraumsagas hinausgeht. Für David Bowies Geist war das Irdische zu klein, zu beengt. Für einen Universalisten wie ihn konnte es nichts anderes als das Universum, den grenzenlosen Raum geben. Mit Religion und dem herkömmlichen Gottesbegriff hatte er nichts zu tun, doch in jungen Jahren hatte er sich mit dem Buddhismus beschäftigt und war immer an Spiritualität interessiert. Den göttlichen Funken in der Kreativität suchte er genauso wie die kosmische Explosion im Rausch, in der Ekstase, in der Fantasie und in den nicht fassbaren Fernen der Galaxis. Die Weltall-Thematik in seinen Songs war ein Aufbruch in den freien, unbegrenzten Raum, jenseits der Konvention und der tradierten Fesseln von Moral, Geschlechterrollen und kleinbürgerlichem Denken. In seiner Vorstellung von Genie, in seiner Idee von Universalität, war der belesene Bowie beeinflusst von Shakespeare und anderen universal denkenden Geistesgrößen. Was der Schriftsteller Kurt Hohoff über das Verhältnis von Goethe zu Shakespeare schrieb, das könnte recht ähnlich auch auf David Bowies Bewunderung für Shakespeare zutreffen. Zitat: Bei Shakespeare fand er die Sprache in allen Graden leidenschaftlicher Erregung, aber auch brutaler und kalter Überlegung. Er bemerkte die Allwissenheit des Dichters und eine tiefe Bescheidenheit gegenüber den Gesetzen des Seins, eine schicksalhafte Verfallenheit des Menschen und pathetischen Einsatz für heldische und familiäre Ideale und zugleich ihre Gegenteile, Treue und Verrat, Liebe und Abweisung, Wahrhaftigkeit und Lüge, Seelenstärke bei lächelnder Souveränität. Hier entdeckte er, was er selber suchte und erstrebte, den Menschen darzustellen als eine Entsprechung zu den Gesetzen des Kosmos, erhaben über die Grenzen jeweiliger Bräuche und Sitten, aber in Übereinstimmung mit den Gesetzen des Alls, in Anerkennung der Geheimnisse der Schöpfung und zugleich den Versuch, den Menschen sich als Menschen im Kosmos behaupten zu lassen. Und zwar nicht titanisch, sondern im Einklang mit der sozialen und politischen Sphäre, in welcher man lebte und leben musste. Zitat Ende. Dies könnte sehr wohl den Vorstellungen von David Bowie entsprochen haben. Zu den textlich komplexesten Alben von David Bowie zählt das Konzeptalbum Outside von 1995, eine Art Soundtrack zu einem Tagebuch mit vielen Zeitebenen und Perspektiven. Bowie verkörpert darin 7 verschiedene Charaktere. Outside will die Unsicherheit in den fragilen Beziehungen der handelnden Figuren untereinander in einer Form einfangen, die teils vielschichtige Erzählung ist, teils atmosphärische Analyse von Stimmungs- und Gefühlslagen. Das klingt aber alles viel komplizierter, als die Musik dann letztlich ist. Das Album Outside, dessen Titelstück hier zu hören war und dessen Untertitel übersetzt in etwa heißt Die Nathan-Adler-Tagebücher, eine nicht lineare, hyperzyklische Schauergeschichte, ist die komplexe Story von Ritualmorden aus Liebe zur Kunst. Der Rockpublizist John Savage schrieb über das hochgradig ambitionierte Album, Zitat, der Titel ist Konzept. Auf Outside geht es um die, die außen stehen, nicht nur darum, wo und wie sie leben, sondern auch um die Gefühle, die das Außenseiter-Dasein mit sich bringt. Und da Außenseiter-Kunst und Außenseiter-Emotionen naturgemäß viele Gesichter haben, singt auch Bowie mit vielen verschiedenen Stimmen. Im einen Augenblick der pathetische Melodramatiker, im nächsten der stilisierte Londoner, dann wieder der stille, introvertierte Grübler seiner Berliner Jahre. Gleichzeitig wechselt er immer wieder zwischen den 7 Charakteren seines Albums. In einem Song ist er ein 14-jähriges Mädchen, in einem anderen ein heruntergekommener, fast 80 Jahre alter Greis, in einem dritten ein 46-jähriger tyrannischer Futurist. Zitat Ende. Bowies Erzählweise wird so richtig kompliziert, weil er für seine Texte ein Computerprogramm verwendete, das seine eingegebenen Texte auf Zufallsbasis zeilen- und blockweise durcheinanderwirbelte und Sprachbilder und Beschreibungen neu kombinierte, bis das Ergebnis mit dem, was ursprünglich einprogrammiert wurde, fast nichts mehr zu tun hatte. Bowie selbst sprach von einer Art Cut-Ups-Machine à la William S. Burroughs. Bei der Aufnahme stand ein Tisch vor Bowie mit richtigen und mit zufallsgenerierten Texten, mit denen er frei improvisierte. Kein Wunder, dass man dem Erzähler Bowie nicht so leicht folgen kann, nicht nur wegen der technischen Verfremdung seiner Stimme. Beim folgenden Ausschnitt klingt Bowies Stimme fast wie die von Frank Zappa.
Old Touch Freak was the main name, sir. Suspected of being a shoulder surfer, but he didn't know from shit about challenge response systems. Now Ramona A. Stone, we knew, was selling interest drugs. She got mails all hung up on her mind filters. She was, if you don't mind me saying so, an update demon. Now Leon, he couldn't wait for 12 o'clock midnight. He jumps up on the stage with a criss-criss machete and slashes around, cutting a zero in everything. I mean a zero in the fabric of time itself. Was this a suspect? I says to myself, whoa, Gilgrosh. But wait, I'm getting ahead of myself. Let me take you back to when it all began.
Dass David Bowie auch sehr humorvoll sein konnte, das bewies er mit seinem Konzertprogramm für die Reihe VH1 Storytellers aus dem Jahre 1999, woraus zuvor schon ein Ausschnitt zu hören war. Im gleich folgenden Ausschnitt erzählt Bowie aus den frühen 60er Jahren, als er Mark Bolan zum ersten Mal traf, der ein sehr guter Freund von ihm geworden sei. Wir erinnern uns an den späteren Glam-Rockstar Mark Bolan, der mit seiner Band T-Rex von 1970 bis 1973 sehr erfolgreich war und kurz vor seinem 30. Geburtstag bei einem Autounfall ums Leben kam. Von Mark Bolan also erzählt David Bowie und von seinem ersten Treffen, als beide noch völlig unbekannt waren, aber große Ambitionen gehabt hätten und erstmal den gleichen Manager. Und zum ersten Mal seien sie einander begegnet, als sie die Bürowände ihres damaligen Managers bemalt hätten. Man habe sich begrüßt, hallo, wie geht's, was machst du denn so? Mark Bolan habe geantwortet, er sei ein Sänger. Darauf Bowie, das ist doch auch schon was. Und bist du ein Mod? Darauf Bolan, ich bin der Mod-König, deine Schuhe sind scheiße. Aber sie seien sehr enge Freunde geworden. Mark habe ihn zum Mülltonnen-Shoppen gebracht. Zu dieser Zeit sei die Carnaby Street, der damals angesagte Modedistrikt Londons, unglaublich reich und verschwenderisch gewesen. Und statt alte Buttons auf den Klamotten durch neue zu ersetzen oder statt nicht passende Hosen umzuarbeiten, habe man das alles am Ende des Tages in die Mülltonnen geschmissen. Und so seien sie beide immer die Carnaby Street, die vor der King's Road liege, entlang geschlendert und hätten so um 9, 10 Uhr am Abend die Mülltonnen gefilzt und sich ihre Garderobe selber zusammengesucht. So sei das Leben damals gewesen. Und nach diesem Spruch beginnt die Akustikgitarre mit den ersten Akkorden aus einem seiner berühmten frühen Songs. Und über diese Akkorde erzählt Bowie eine weitere Anekdote. Mit seiner Band habe er in Arbeiterclubs im Norden Londons gespielt, einer sehr rauen Gegend. Sie hätten seine Ziggy Stardust-Songs gespielt und er wäre in der Garderobe des Clubs gewesen und habe den Clubbesitzer gefragt, ob er ihm die Toiletten zeigen könne. Und der habe geantwortet, hier diesen Korridor hinunter, da sei am Ende eine Wand mit einem Spülbecken, da solle er hingehen. Bowie habe sich daraufhin auf seinen High-Heel-Schuhen in Positur gestellt und gesagt, mein lieber Mann, ich pisse nicht in ein Spülbecken. Worauf der Clubbesitzer geantwortet habe, mein Lieber, wenn das gut genug für Shirley Bassey war, dann ist das auch gut genug für dich.
I can tell you about the time that I first met Mark Bolan, who became a very, very good friend of mine. We actually met very early on in the 60s, before either of us were even a tadpole known. We were nothing. We were just two nothing kids with huge ambitions. And we both had the same manager at the time. And we met each other firstly painting the wall of our then manager's office. Hello, who are you?
I'm Mark, man.
Hi, what do you do?
I'm a singer.
Oh yes, so am I. You a mod?
Yeah, I'm King Mod. Your shoes are crap.
Well, you're short. So we became really close friends. Mark took me dustbin shopping. At that time, Carnaby Street, the fashion district, was going through a period of incredible wealth. And rather than replace buttons on their shirts or zippers on their trousers, at the end of the day, they just throw it all away in the dustbins. So we used to go up and down Carnaby Street, this is prior to King's Road, and go through all the dustbins around 9, 10 o'clock at night, and get our wardrobes together.
That's how life was, you see. I could also tell you that when we used to play the working men's clubs up north, very rough district, and I first went out as Ziggy Stardust, I was in the dressing room, one club, and I said to the manager, could you show me where the lavatory is, please? And he said, aye, look up that corridor, and you see the sink attached to the wall at the end. There you go. So I tottered briefly on my stack heel boots and said, my dear man, I'm not pissing in a sink. He said, looks as if it's good enough for Shirley Bassey, it's good enough for you. Then were the days, I guess.
Bowie 1974 mit seinem berühmten Originalsong Rebel Rebel, erschienen sowohl als Single als auch innerhalb des Albums Diamond Dogs. Ein Song, der an den Stil des rockenden Rhythm and Blues der Rolling Stones erinnert und den Bowie bei seinen Live-Shows sehr häufig spielte, so etwa während seiner Nordamerika-Tour 1974, dokumentiert im Album David Live. Außerdem war Rebel Rebel live zu hören während der Sound and Vision Tour 1990 und während der Hours Tour 1999. Im Jahre 2003 nahm Bowie sogar eine Neufassung des Songs auf. Zur Zeit, als der Originalsong erschien, 1974, hatte er ernsthafte Drogenprobleme. In der Bowie-Biografie von George Tremblett heißt es, Zitat, Bowie hat in seinem Leben alles ausprobiert, nicht nur auf sexuellem Gebiet. Das Kokain erwies sich für ihn als die größte Bedrohung. Mein Leben wurde zu einem Albtraum, sagte er über die 70er und er gab offen zu, dass sein Gehirn damals möglicherweise Schaden genommen hat. Er sprach von enormen Gedächtnislücken. Zitat aus dem Buch David Bowie, die Biografie von George Tremblett. Kokain ist ein teuflischer Freund. Es richtet einen zugrunde. Wenn man wirklich mit allem und jedem brechen will, mit Verwandten und Freunden, dann kann ich nur empfehlen, zu Kokain zu greifen. Ich erzählte damals jedem, und ich glaubte selbst daran, ich wäre nicht abhängig, weil ich es schließlich nur hin und wieder nahm. Aber natürlich häuften sich die Gelegenheiten. Schließlich hörte ich mit den Drogen auf und griff zum Alkohol. Eine absurde Situation. Ich sagte mir, du hast die Drogen abgesetzt und dafür bist du nun Alkoholiker. Trinken ist die deprimierendste Suchtform, die man sich vorstellen kann, weil man vom Himmel in die Gosse stürzt, sagte David Bowie. Es ist beinahe ein Wunder, dass Bowie überlebt hat, schrieb sein Biograf 1995. Ob Bowies im Grunde früher Tod mit 69 Jahren in irgendeinem späten Zusammenhang mit seiner Drogensucht in den 70er und 80er Jahren stehen könnte, das bleibt Spekulation. Als eine Art von Drogensong oder auch Anti-Drogensong kann man Bowies berühmten Song Ashes to Ashes aus dem Album Scary Monsters von 1980 ansehen. Im Text schrieb er die Heldensaga des fiktiven Astronauten Major Tom aus seinem ersten Hit Space Oddity um und nannte den Weltraumtrip von Major Tom einen von Angstzuständen und Halluzinationen begleiteten Drogentrip eines Drogensüchtigen. Major Tom war also ein Junkie.
Ashes to ash and fun to fuck it. We know Major Tom's a junkie, strung out in heaven's high, hitting an all-time low.
11 Jahre nach seiner Weltraum-Odyssee Space Oddity kehrte der im All scheinbar verlorene Major Tom wieder ins irdische Leben zurück, als verwahrloster Drogenjunkie, aber durchaus glücklich. Zitat aus der SZ: Bowie blickt mit seinem Song Ashes to Ashes auf seine selbstzerstörerische Drogenphase zurück, mit einem surrealen Video, das wieder einmal Maßstäbe setzte. Zitat Ende. David Bowies Selbstdefinition als Künstler ging von Anfang an weit über die herkömmliche Performance von Pop- und Rockmusik hinaus. Er strebte schon immer verschiedenartigste Ausdrucksformen an. Bowies erster Manager Ken Pitt erkannte schon in den späten 60er Jahren Bowies Potenzial als künftiger Multimedia-Popstar. Er vermittelte ihm Kontakte in die Kunstszene zu Malern, Schriftstellern, Schauspielern und Regisseuren. So entwickelte sich neben der zunächst nur zögerlich anlaufenden Karriere als Popmusiker auch eine Parallelkarriere als Schauspieler und Performer mit der Neigung zum Pop-Art-Künstler im Stile eines Andy Warhol, der damals zu den großen Leitbildern von David Bowie zählte. Obwohl er viele Ideen und jede Menge Ambitionen hatte, wollte es mit der Karriere eines Pop-Art-Künstlers, Designers, Grafikers, Malers und Filmemachers vom Rang eines Warhol aber dann doch nichts werden. Und auch die Schauspielerei beschränkte sich zunächst auf kleinere Rollen in Kurzfilmen und Reklameclips. Erst mit seinem wachsenden Erfolg als Musiker ging es auch mit seinen anderen künstlerischen Ausdrucksformen voran. Doch später sollten seine künstlerisch und ästhetisch herausragenden Videoclips, die er zum Teil selbst inszenierte, für Furore sorgen. Seine Malerei blieb der breiten Öffentlichkeit lange verborgen. Doch Bowies Filmaktivitäten sind weithin bekannt. So war er als Schauspieler zu bewundern im Kinofilm Der Mann, der vom Himmel fiel von 1976 und wirkte in einer Reihe weiterer höchst unterschiedlicher Filme mit, nach Kritikermeinung mal mehr, mal weniger überzeugt. So zum Beispiel in den Filmen Schöner Gigolo, Armer Gigolo von 1978, Christian F., Wir Kinder vom Bahnhof Zoo von 1981, wo er aber nur in einem Kurzauftritt zu sehen ist. Einen Achtungserfolg als Schauspieler erzielte er in Merry Christmas, Mr. Lawrence von 1983. 1986 folgten die Filme Absolute Beginners und der Kinderfilm Die Reise ins Labyrinth. Doch Bowie arbeitete auch als Schauspieler auf der Theaterbühne. So spielte er die Hauptrolle des Broadway-Stücks The Elephant Man von 1980, wofür er von der Kritik gefeiert wurde. 2 Jahre später spielte er für eine BBC-Produktion den Dichter und Außenseiter Baal aus Bert Brechts gleichnamigem Theaterstück. Bowie veröffentlichte 1982 sogar eine EP mit dem Titel Baal. Darauf enthalten sind 5 Songs nach Motiven von Bert Brecht und dessen Komponisten Kurt Weill, neu bearbeitet von Bowie, seinem Produzenten Tony Visconti und dem britischen Klassikkomponisten Dominic Maldoni. Hier ist ein Ausschnitt zu hören aus Baals Hymn, Untertitel Der Choral vom großen Baal. Die Verse des Chorals, Zitat, umreißen Baals stoische, fast animalische Philosophie, Zitat Ende. Und die musikalische Inszenierung ist eine hochinteressante Kreuzung aus Brecht-Weil-Ästhetik und David Bowies theatralischer Performance.
Whilst his mother's womb contained the growing Baal, even then the sky was waiting quiet and pale, naked, young, immensely marvelous, like Baal loved it when he came to us. That same sky remained with him in joy and care, even when Baal slept peaceful and unaware. At night a lilac sky, a drunken Baal, turning pious as the sky grows pale. So through hospital, cathedral, whiskey bar, Baal kept moving onwards and just let things go. When Baal's tired boys, Baal cannot fall far, he will have his sky down there below. When the sinners congregate and shame together, Baal lay naked reveling in their distress. Only sky, a sky that will go on forever, formed a blanket for his nakedness. And that dusty girl, the world who'll laugh and yield to the man who'll stand the pressure of her thighs, sometimes gave him love bites such as can't be healed. Baal survived and he just used his eyes. And when Baal saw lots of corpses scattered round, he felt twice the thrill despite the lack of room. Space enough, said Baal, they're not thick on the ground. Space enough within this woman's womb.
Nach Bowies Ausflug ins Theater, unter anderem mit seiner Bearbeitung von Motiven aus Bertolt Brechts Theaterstück Baal, zog es ihn, was seine schauspielerischen Aktivitäten anging, wieder zum Kinofilm zurück. Neben Catherine Deneuve stand er 1983 vor der Kamera im Vampirfilm Begierde von Tony Scott. Seine Filmerfahrungen mit den verschiedenen Regisseuren gingen natürlich auch in die Produktion seiner eigenen Videoclips ein, die im Popbereich künstlerisch Maßstäbe setzten. Neben weiteren Filmen wie Twin Peaks von David Lynch aus dem Jahre 1992 ist auch noch seine Mitwirkung im Film The Last Temptation of Christ erwähnenswert. Zu diesem kontrovers diskutierten Martin Scorsese-Film von 1988 hatte Peter Gabriel den großartigen Soundtrack produziert. Bowie spielte darin die Rolle des Pontius Pilatus. Diese zweite Karriere als Leinwandstar, die Bowie selbst übrigens nicht sehr wichtig nahm, ist weithin bekannt. Weniger bekannt dagegen ist Bowies künstlerisches Interesse an einer ganz anderen Leinwand. Schon seit den frühen 70er Jahren malte er immer wieder mal expressionistisch farbig und in Öl oder eher grafisch abstrakt als Kohlezeichnung. Bekannt wurden vor allem Bowies Mixed-Media-Gemälde Minotaurus, Minotaurus, die im Herbst 1994 in der Londoner Berkeley Square Gallery ausgestellt wurden, gefolgt im April 1995 von einer Retrospektive, die Bowies Arbeiten als Maler gewidmet war und in der Londoner Cork Street Gallery zu sehen war. Und wie man weiß, wurde Bowie ja auch im Berliner Gropiusbau 2014 mit einer großen Ausstellung und Multimedia-Show geehrt. In seinen berühmt-berüchtigten Berliner Jahren, als er die Morbidität der Mauerstadt für seine künstlerische Inspiration nutzen wollte, griff er sehr häufig nicht nur zu Drogen, sondern auch zum Pinsel. Sein Lieblingsmodel dieser Malereiphase war J.O., wovon die Bildtitel Portrait of J.O. oder Berlin Landscape with J.O. gemaltes Zeugnis ablegen. Hinter J.O. verbirgt sich sein langjähriger Weggefährte und Musikerkollege James, genannt Jim Osterberg alias Iggy Pop. Gemeinsam schrieben die beiden, als sie in Berlin zusammenwohnten, nicht nur den Hit Shiner Girl, sondern auch den ironischen, fast schon sarkastischen Song Dancing with the Big Boys, den Bowie in seinem Album Tonight 1984 veröffentlichte. Im assoziativen Songtext heißt es nicht immer leicht verständlich: Da passiert etwas in der Gesellschaft. Du kaust an deinen Fingernägeln und starrst auf den Boden. Ein falsches Wort und du bist asynchron. Tod den Bäumen, sie waren nicht übel. Nichts ist peinlich. Es gibt zu viele Menschen und zu viel Glauben. Und wo es Kummer gibt, da gibt es auch Poesie. Deine Familie ist eine Fußballmannschaft. Dieser Punkt zeigt ihren augenblicklichen Standort. Einsamkeit in einer freien Gesellschaft. Dies kann beschämend sein. Dancing with the Big Boys. Als hektischen Stuss bezeichnete der Rolling Stone diesen Song Dancing with the Big Boys, bei dem David Bowie und Iggy Pop im Duett vereint sind. Dieser Duettsong Dancing with the Big Boys war nicht der einzige. Im Bowie-Album Tonight, das Titelstück, sang David Bowie gemeinsam mit Tina Turner. Für das Album Tonight von 1984 wurde Bowie arg gescholten. Es klinge noch mehr nach Mainstream als das Vorläuferalbum der Million-Seller Let's Dance. Man sprach schon vom kommerziellen Ausverkauf. Doch Bowie war eben auch ein Geschäftsmann. 1987 machte Bowie Reklame für Pepsi-Cola in einem Werbespot, in dem er gemeinsam mit Tina Turner auftrat. 2001 war er in einem Werbespot für ein amerikanisches Satellitenradioprogramm zu sehen, in Anspielung auf den Science-Fiction-Film The Man Who Fell to Earth von 1975, in dem Bowie die Hauptrolle spielte, stürzt Bowie im Werbefilm vom Himmel und kracht durch das Dach eines Hauses mitten hinein ins Wohnzimmer eines älteren Ehepaares. Ein Telefonanbieter verwendete 2009 in einem Werbespot mit Bowies Genehmigung eine Coverversion seines Kultsongs Heroes. 2013 wurde ein neues Smartphone weltweit mit einem Werbeclip beworben, dessen musikalische Begleitung der Bowie-Song Sound and Vision liefert. Eine US-Automarke bewarb 2015 in einem Reklameclip einen neuen Spritfresser mit Bowies Erfolgssong Fame. Und schon 2003 hatte Bowie selbst einen Großauftritt in einem Clip für eine Mineralwassermarke. Im Clip sah man Bowie zur Musik seines Songs Never Get Old in die verschiedenen Rollen seiner Karriere schlüpfen. Im Spot tauchen die alten Egos aus alter Zeit auf: Major Tom, Ziggy Stardust, The Thin White Duke, Bowie als Aladdin Sane, als Pirat, Harlequin und Diamond Dog. Alle diese verschiedenen Bowie-Identitäten, im Grunde sein halbes künstlerisches Leben für einen Tafelwasser-Werbespot, war das nötig? Und wessen Idee war das eigentlich?
The director is British, and the two of us kind of devised it, you know, and we thought we've got to keep this funny because it's just too silly. So I guess between the two of us, I mean, I insisted that we have the Diamond Dog sitting there barking. I mean, it's just so absurd. It was. I thought he did it very well, the director. I mean, he's a clever guy. Andrew Douglas, his name is. It's very convincing, isn't it? I mean, it really is. The three sitting around the table and all that, and the diamond dog sitting in the hallway like some monstrous pet. It's a good ad.
David Bowie sagte, der Regisseur ist Brite. Wir haben uns die Idee gemeinsam ausgedacht. Wir wollten, dass es komisch wird, weil es einfach viel zu albern ist. Ich bestand auf einem bellenden Diamond Dog. Das ist ganz einfach absurd. Ich denke, der Regisseur hat das gut gemacht. Ein schlauer Bursch, er heißt Andrew Douglas. Ein sehr überzeugender Spot, wie sie da alle um den Tisch herum sitzen und der Diamond Dog wie ein monströses Kuscheltier im Flur bellt. Das ist ein guter Werbespot, meinte David Bowie. Manche Musiker, wie etwa Neil Young, lehnten es kategorisch ab, ihre Musik für Werbung, für Konsumprodukte zur Verfügung zu stellen, geschweige denn selbst in einem Werbespot aufzutreten. Bowie hatte damit keinerlei Probleme?
No, I don't. I mean, frankly, I think the song is always remembered more than the product. I mean, it's very funny. I had a Mercedes in the early 70s, middle 70s, and Ralph and Florian from Kraftwerk saw it. They said, what a wonderful car, you know, what year is it? And I said, it's an old 1950s car. I said, it was in Africa because it belonged to one of the presidents of one of the small African countries there. I said, but he was assassinated. I said, then I got this in auction, and they said, Florian said, yeah, the car always lasts longer. And looks at me. And I thought, I kind of think, yeah, I think the same thing about the songs. Yeah, doesn't matter what the product is, the song will last longer.
Nein, antwortete David Bowie auf die Frage, ob er keine Probleme damit habe, seine Kunst von der Werbung vermarkten zu lassen. Ich sage es ganz ehrlich, meinte er, ich glaube, der Song bleibt immer besser in Erinnerung als das beworbene Produkt. Anfang bis Mitte der 70er Jahre hatte ich einen Mercedes. Ralf und Florian von Kraftwerk sahen ihn und meinten, was für ein wunderbares Auto, aus welchem Jahr ist es? Und ich sagte, dass er aus den 50er Jahren stamme und früher irgendeinem afrikanischen Präsidenten gehört habe, der aber ermordet worden wäre und ich den Wagen bei einer Auktion ersteigert hätte. Darauf meinte Florian, siehst du, das Auto hält länger, und sah mich dabei so an. Ich denke, mit den Songs ist es dasselbe. Egal, um welches Produkt es geht, der Song hält länger, sagte David Bowie. Und, schöner Nebeneffekt, und darum ging es doch sicher vor allem, der Song hat noch ein ordentliches Zubrot eingebracht. Und zum alten Prinzip, mit Musik Geschäfte zu machen, auch dazu passt der Songtitel gut, Never Get Old. Think I better go, better get a room, better take care of me. Again and again, I think about this and I think about personal history. Better take care. I breathe so deep when the movie gets real, when the star turns round. Again and again, looks me in the eye, says he's got his mind on the countdown. 3, 2, 1, forever. We're sleeping and we're gonna be living until the end of time. Forever. The sky splits over to a downward skull. We're heading and slow, cause it's all over now. There's never gonna be enough money. There's never gonna be enough drugs. Auch wenn dieser Song Werbung für ein Tafelwasser machte und dabei die ganzen Rollenspiele und Häutungen von David Bowie im Werbespot gleich mitverwurstet hat, dieser Hymnus Never Get Old steht für den Mythos Bowie, der nicht altert, auch über den Tod hinaus. Die Vielzahl der Rollen, Figuren und Identitäten, in die der Verwandlungskünstler Bowie in seiner Karriere hineingeschlüpft ist, wird noch weit übertroffen von der Vielzahl der Musikstile, in denen sich Bowie ausgedrückt hat. Um nur einige aufzuzählen: akustischer Folk, Rock'n'Roll, Rhythm and Blues, Glam Rock, Punk, Disco, New Wave, Elektropop, Krautrock, Neo Soul, Schnulzen, Funk, Ambient, Techno, Jungle, Jazz und so weiter. Das ist mehr, als man in einem normalen Musikerleben erwarten darf. Der dramatische Schlusssong seines dunklen, großartigen Abschiedsalbums Black Star trägt die Überschrift »I can't give everything away«. Auch wenn er nicht alles preisgeben konnte und wollte, er hat uns so viel gegeben. So unglaublich viel mehr gäbe es über David Bowie noch Wichtiges zu sagen, so unglaublich viel mehr gibt es von ihm noch Wunderbares zu entdecken. Doch hier muss es nun genügen im zweiten und fürs erste letzten Teil der David Bowie Hommage im Kramladen von und mit Volker Rebell.
I knew something's very wrong. The pulse returns for prodigal sons, with blackout hearts, with flowered news, with skull designs upon my shoes. I can't give everything